Wir hören das Wort für die Predigt aus dem Johannesevangelium, Kapitel 17. Jesus hob seine Augen auf zum Himmel und sprach: Ich bitte für sie. Nicht für die Welt bitte ich, sondern für die, die du mir gegeben hast. Denn sie sind dein. Und alles, was mein ist, das ist dein. Und was dein ist, das ist mein. Und ich bin in ihnen verherrlicht. Und ich bin nicht mehr in der Welt. Sie aber sind in der Welt. Und ich komme zu dir. Heiliger Vater, erhalte sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast, dass sie eins seien wie wir. Solange ich bei ihnen war, erhielt ich sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast. Und ich habe sie bewahrt. Und keiner von ihnen ist verloren, außer dem Sohn des Verderbens, damit die Schrift erfüllt werde. Nun aber komme ich zu dir. Und dies rede ich in der Welt, damit meine Freude in ihnen vollkommen sei. Ich habe ihnen dein Wort gegeben, und die Welt hasst sie, denn sie sind nicht von der Welt, wie auch ich nicht von der Welt bin. Und ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Sie sind nicht von der Welt, wie auch ich nicht von der Welt bin. Heilige sie in der Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Wie du mich gesandt hast in die Welt, so habe auch ich sie in die Welt gesandt. Ich heilige mich selbst für sie, damit auch sie geheiligt seien in Wahrheit. Gott segne an uns sein Wort. Amen. Liebe Gemeinde, was bleibt von Jesus? Er ist auferstanden, er ist wieder bei Gott. Was bleibt von Jesus auf der Erde? Antwort: Wir, seine Gemeinde. Und das ist eine Riesenherausforderung. Wir, die sichtbaren Vertreter von Jesus in unserer Welt. Wie können wir diesen herausfordernden Auftrag erfüllen? Da ist ein riesengroßer organisatorischer Aufwand notwendig, weltumspannend, möglichst in jedem Land und in jedem Ort und in jedem Ortsteil. Da gibt es viele und so ganz besondere Gebäude wie das hier und es gibt Angestellte und viele, viele, die mitarbeiten mit Hingabe und Fleiß, so viele Aktivitäten. Gemeinde soll in der Welt präsent sein. Sie soll für Gott und seine Sache werben. Das soll attraktiv sein. Das soll Spaß machen oder besser gesagt Freude. Und die Gemeinde selbst muss auch zusammengehalten werden, dass alles zusammenpasst und nicht auseinanderläuft, dass man sich möglichst einig ist. Corporate Identity, sagt man heute. Und da ist vieles im Laufe der Kirchengeschichte zerbrochen. Das müsste man wieder zusammenführen. Eine Riesenaufgabe, der sich auch wieder verschiedene Organisationen widmen. Aber es geht nicht nur um kirchliche Organisationen und Kirche und Gemeinde, es geht um uns. Wir sind Gemeinde, Kirche, jeder und jeder Einzelne, die an Jesus glauben. Jeder Christ, ein sichtbarer Vertreter von Jesus in unserer Welt und die Christen miteinander und im Miteinander erst recht und noch viel mehr. Wie kann man dem jemals gerecht werden? Wie soll das funktionieren? Was bleibt von Jesus? Ein zerstörter und zerstrittener Haufen? Oder seine perfekte Vertretung? Oder irgendwas dazwischen? Jesus selbst hat sich darüber natürlich Gedanken gemacht. Besser gesagt, er hat darüber und dafür gebetet. Beten heißt, die eigenen Gedanken mit den Gedanken Gottes verbinden, den eigenen Willen mit dem Willen Gottes verbinden und die eigenen Möglichkeiten für Gottes Möglichkeiten öffnen. Und das ist das Stärkste, was man tun kann. Da kommt viel mehr dabei heraus, als wenn man sich selbst Gedanken um irgendetwas macht. Vermutlich machen wir uns immer wieder zu viele Gedanken und gehen zu wenig ins Gebet. Und deshalb sind die Ergebnisse unserer Anstrengungen entsprechend mager. Und dabei geht es aber nicht um das Gebet als um eine fromme Leistung. Uns hält nicht, was wir tun, sondern es hält uns, was Gott tut. Immer. Und das Starke, was uns hält, ist, Jesus betet für seine Jünger, für seine Gemeinde. Unser Predigttext ist ein Ausschnitt aus einem der letzten entscheidenden Gebete, die Jesus vor seiner Kreuzigung gebetet hat. In diesen Gebeten wurde entschieden, was geschehen wird. Und in diesem Gebet hier wurde entschieden, was von Jesus bleibt. Denn wir wissen doch, Gott erhört die Gebete von Jesus garantiert. Also, was bleibt von Jesus? Das, was Jesus gebetet hat. Die Gemeinde, für die Jesus gebetet hat. Oder das von Gemeinde, wofür Jesus gebetet hat. So wichtig all die Aktivitäten von Gemeinde und Kirche und einzelnen Christen sind und sein mögen, die Gemeinde von Jesus wird von Jesus selbst und von seinen Gebeten erhalten. Das ist stark und das ist ihre Stärke. Das dürfen wir übrigens auch ganz persönlich nehmen. Der Hebräerbrief schildert das noch ausführlicher, auch der Römerbrief. Jesus betet für uns, wenn wir zu ihm gehören. Jesus betet für uns, für jeden von uns. Er setzt sich vor Gott für uns ein, für dich und mich. Und so umgibt er uns mit seinem Schutz. So rüstet er uns aus mit seinen Gaben. Und so würdigt er uns mit einem besonderen Auftrag. Wenn das keine tröstlichen Einsichten und hoffnungsvollen Aussichten sind. Und so ist es gut, wenn wir in das Gebet von Jesus noch ein wenig hineinsehen. Ob wir aufnehmen können, was er da gesagt hat, aus dem Leben, was Jesus für uns gebetet hat? Selbstverständlich können wir daraus leben. Nicht, weil wir so perfekt und fromm wären, sondern weil Gott erhört, wofür Jesus gebetet hat. Das ist der Schlüssel. Wofür betet Jesus? Heiliger Vater, erhalte die, die du mir gegeben hast, in deinem Namen, damit sie eins sind, so wie wir. Solange ich bei ihnen in der Welt war, erhielt ich sie in deinem Namen. Der Name steht in der Bibel für die Person, für deren Wesen, für deren Kraft, für deren Autorität. Und wenn Jesus die Jünger im Namen Gottes erhalten und bewahrt hat, dann hat er sie in der Gegenwart Gottes erhalten und bewahrt. Und das ist das Entscheidende, was Jesus gebracht hat und was die Jünger vereint hat, Gottes Gegenwart in Jesus. Wenn Jesus weggeht, muss etwas von Jesus bleiben, und zwar Gottes Gegenwart. Sie verbindet die Jünger mit dem Himmel und verbindet sie untereinander, und das macht sie eins oder würde sie eins machen. Die Gegenwart Gottes kann durch nichts ersetzt werden. Durch keine menschliche Gegenwart, Intelligenz, Kraft, Eigenschaft, Mühe oder Aktivität, und seien sie noch so fromm und gut gemeint. Und die Frage ist, wodurch ist Gottes Name jetzt wirksam? Wodurch ist Gott jetzt denn gegenwärtig? Die Antwort darauf hat Jesus in den Kapiteln vorher gegeben, Johannes 14 bis 16. Dort hat er den Jüngern erklärt: Bis jetzt stand ich euch zur Seite, ich gehe aber jetzt zum Vater. Dafür kommt Gottes Geist, Gottes anderer Beistand und Helfer. Und der führt weiter, der setzt fort, was ich begonnen habe. Das hatte Jesus angekündigt, und hier betet er noch einmal darum: Bis jetzt habe ich sie in deiner Gegenwart erhalten. Bitte schenk ihnen weiter deine Gegenwart. Schließe sie in deiner Gegenwart so zusammen, dass sie eins sind. So eins, wie du, der Vater, und ich, der Sohn, eins sind. Die Einheit, von der Jesus nach unseren Versen auch noch weiter spricht und betet, die ist göttlich geschenkt. Die ist nicht menschlich erarbeitet. Wir können in diese Einheit eintreten, wir können sie bewahren und schützen, oder wir können aus ihr heraustreten und sie verderben und kaputt machen. Aber wir können sie nicht selber herstellen. Und wenn Christen sich vielleicht ständig auf den Heiligen Geist berufen und trotzdem nicht eins sind mit anderen Christen, die denselben Geist von Jesus haben, dann stimmt etwas nicht. Mag sein, dass Gottes Geist sie beschenkt hat, aber eigentlich verachten sie ihn, nämlich ihn, der in den anderen Glaubensgeschwistern ebenfalls wohnt. Dann nehmen sie sich selbst und ihre menschlichen Eigenarten oder Ansichten wichtiger als Gott. Aber was immer dann diese Christen so beschäftigt, das wird nicht bleiben. Es sind fromme Vergeblichkeiten. Was bleibt von Jesus? Gottes Gegenwart und dadurch eine geschenkte Einheit untereinander. Und die Freude steht hier. Sogar vollkommene Freude. Das ist ein erstaunliches Gebetsanliegen von Jesus. Meine Freude soll in ihnen vollkommen sein. Meine Freude soll sie vollkommen in sich tragen. Meine Freude soll in ihnen in ihrer ganzen Fülle zuteil werden. Also unsere Lebensumstände sind ganz bestimmt nicht immer Anlass zur Freude. Im Gegenteil. Und nicht jeder ist ein lustiger und witziger Typ. Und darum geht's auch gar nicht. Es geht nicht um unsere Freude. Und es geht nicht um unsere Veranlagung, vielleicht fröhlich zu sein. Es geht auch nicht darum, dass ein Christ immer ein tolles Leben hätte, in dem er sich bloß erfreuen kann. Jesus redet von seiner Freude. Also von der Freude, die er in Gott und die er im Himmel hat. Von der Freude, die im Himmel ist. Und die ist zunächst einmal unabhängig von dem, was in der Welt um uns ist oder was sich sonst noch in uns so tummelt. Die Freude, die Jesus hat, nicht wir, die Jesus hat, können wir uns nur von ihm schenken lassen. Die kommt also nicht durch Karneval oder Kabarett, sondern durch Gottes Gegenwart und Gottes Geist. Und wenn Jesus um diese Freude gebetet hat, dann dürfen wir auch mutig um diese Freude beten. Von Jesus bleibt tatsächlich seine Freude. Und wo er ist und wo sein Geist ist, da ist auch etwas von seiner Freude. Hier steht sogar nicht nur etwas, sondern überfließende Freude. Man kann es kaum fassen. Ja, es kann und wird Zeiten geben, wo wir traurig sind, wo wir klagen, vielleicht sogar mit Gott trauern um bestimmte Dinge. Das kann es geben. Und zeigt vielleicht, dass wir auch da Gott besonders nahe sind. Aber das sollte kein Dauerzustand sein. Freude spricht vom Sieg. Und Gott hat schon gesiegt. Und Jesus auch. Und alles, was uns zusetzt und zusetzen kann, ist schon besiegt. Ist schon besiegt. Jesus betet darum und will, dass wir seine Freude darüber teilen. Nicht nur ein bisschen, sondern ganz und bis zum Überlaufen. Ein Kennzeichen geistlichen Lebens ist also Freude, laut Bibel. Von Jesus bleibt seine Freude. Und Gottes Wort natürlich. Ich habe ihnen dein Wort gegeben, sagt Jesus. Zur Gegenwart Gottes gehört Gottes Wort. Denn wenn Gott da ist, redet er auch. Das machen wir ja auch so, oder? Aber Gottes Wort enthält nicht nur fromme Gedanken, es enthält Gottes Kraft. Und deshalb verändert und erneuert uns dieses Wort. Genauer gesagt, es heiligt uns, es macht uns für Gott verfügbar, heißt das, es macht uns für Gott brauchbar. Heilige sie in der Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. Ich heilige mich selbst für sie, damit auch sie geheiligt sein in Wahrheit, betet Jesus. Dass wir Jesus ähnlicher werden und für Gott brauchbarer, das erreichen wir wieder nicht durch eigene Mühe, kann man vergessen, sondern das ist ein Geschenk, das uns Jesus hinterlässt. Es bleibt von Jesus, dass wir ihm ähnlicher werden, dass man an uns etwas von ihm ablesen kann, weil wir in seinem Wort und mit seinem Geist leben. Und von Jesus bleibt auch die Stellung, die er in dieser Welt hatte und die deshalb auch wir in dieser Welt haben und einnehmen, wenn wir zu ihm gehören. Das scheint sogar das heimliche Thema hier zu sein. Immer wieder taucht das Stichwort Welt, Kosmos in Johannes 17 auf, und zwar 17 Mal im gesamten Kapitel, in unseren Versen 12 Mal. Und mit Welt ist bei Johannes die Menschheit gemeint, die sich von Gott abgewandt hat. Wir sind in der Welt nach wie vor. Jesus nimmt uns dann nicht raus, aber wir sind nicht mehr von der Welt, so wie Jesus nicht von der Welt ist, sondern von Gott. Und das ist so ein eigenartiges Doppelverhältnis. In der Welt, aber nicht von der Welt. Die Welt ist nicht mehr die Quelle unserer Werte oder unseres Denkens und unserer Entscheidungen. Sie füllt uns mit dem, was sie geben kann, nicht mehr wirklich aus. Und sie bestimmt auch nicht mehr unser Verhalten, sondern das alles kommt von Gott. Was wir aber von Gott haben, das geben wir in die Welt hinein. So sind wir nicht weltfremd, aber der Welt fremd. Gesandt in die Welt, sagt Jesus, und doch vielfach abgelehnt. Jesus sagt sogar gehasst von der Welt. In gewisser Weise getrennt von der Welt, aber doch sozusagen im Stoffwechsel mit der Welt. Wir werden gehasst, aber geben Liebe. Wir leiden unter dem Unglauben der anderen, aber ermöglichen ihnen, zum Glauben zu kommen. Wir sind umgeben von Gedanken und Worten, die Gott leugnen, aber wir sagen der Welt Gottes Wort. Jesus unterscheidet hier sehr klar zwischen der Welt und der Jüngergemeinde. Sehr klar. Und alle Versuche, diese Unterschiede, ja diesen Gegensatz zu verwischen, führen uns aus der Gegenwart Gottes heraus. Und dann haben wir nicht mehr, was Gott schenken möchte. Wer zwischen Gottes Reich und dieser Welt nicht mehr unterscheidet und die Grenzen nicht mehr sieht und beachtet, wird selbst zur Welt. Vielleicht wird er zur frommen Welt, aber eben zur Welt, die von Gott getrennt ist, selbst wenn sie sich Kirche oder Christentum nennen würde. Und wo da keine Klarheit und keine Wahrheit mehr ist, da ist auch Gott nicht mehr. Das Boot gehört ins Wasser. Aber das Wasser gehört nicht ins Boot, sonst geht es unter. Also die Gemeinde gehört in die Welt, aber die Welt gehört nicht in die Gemeinde. Was bleibt von Jesus? Das, was Jesus gebetet hat. Die Gemeinde, für die Jesus gebetet hat. Oder das von Gemeinde, wofür Jesus gebetet hat. Gottes Gegenwart und die dadurch geschenkte Einheit, die Freude von Jesus, das Wort Gottes, das uns heiligt, und diese Doppelstellung, die wir in der Welt haben, in der Welt, aber nicht von der Welt. Was Gott in Jesus getan hat, bleibt. Es wirkt an uns und durch uns, wenn wir uns dem öffnen. Vielleicht konzentrieren wir uns ja zu oft auf unser menschlich frommes Beiwerk, statt auf das Werk, das Jesus längst getan hat. Und das Gott auf seinen Gebeten immer noch tut, heute hier an uns, durch uns oder tun will. Und wenn wir das aus dem Blick verloren haben, dann dürfen und sollen wir wieder zurückkehren zu dem, was Gott tut und wofür Jesus gebetet hat. Und dann bitte bleiben bei dem, was bleibt. Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Gedanken in Christus Jesus. Amen. Ich lade ein zum Gebet. Gott, unser Vater im Himmel, du bist alles. Nur was wir von dir empfangen haben, kann vor dir bestehen. Deshalb hat Jesus zu dir gebetet und deshalb beten wir zu dir. Danke, Herr Jesus, für deine Fürbitte für uns, die du bis zum heutigen Tag als hoher Priester weiter für uns ausübst. So dürfen wir wissen, was der Vater erhört. So dürfen wir uns beschenken lassen und in dem leben, was du wirkst. Bitte öffne uns die Augen für die Gegenwart deines Geistes oder auch für seine Abwesenheit, dass wir um sein Kommen bitten. Lehre uns zu unterscheiden zwischen der Einheit, die du stiftest, und der Einheit, die menschlich gemacht und versucht wird. Hilf uns zu unterscheiden zwischen dem, was wir zu tun haben, und dem, was nur du wirken, schenken und tun kannst. Bitte bewahre uns vor Weltfremdheit und erfülle uns so mit deiner Liebe, dass wir nicht irre werden, wenn wir der Welt fremd sind und sie uns ablehnt. Wir bitten dich für deine eine Gemeinde weltweit und bei uns, dass sie unter dir und in deinem Geist zusammenfindet und menschlich errichtete Grenzen vergessen kann und unbeachtet lassen. In letzter Zeit sind da neue Grenzen und Fronten hinzugekommen. Bitte führe uns da zur Umkehr und vergib uns das. Gib uns weite Herzen, die dich in anderen sehen können. Und bitte gib uns zugleich den klaren Blick, der zwischen deinem Reich und allen menschlichen Reichen und dem Reich des Bösen unterscheidet. Nicht nur dort, wo es offensichtlich ist. Bitte hilf uns als Einzelnen und als Gemeinde, den von dir zugewiesenen Platz einzunehmen und die damit verbundenen Gaben und Aufgaben wahrzunehmen, sodass wir Salz und Licht der Welt sind, dir zur Ehre. Amen.